Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast. Ein herzliches Hallo an alle neuen ZuhörerInnen, an alle StammzuhörerInnen, an unsere Soufflösen und Souffleure, die uns immer schön mit Themen oder Impulsen auch ausstatten.
Ja.
Auf Instagram, auf Twitter, per Telefon, per Fax. Vielen Dank, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Katrin, in der letzten Folge, ja, da habe ich doch noch gesagt, dieser Podcast braucht eine eigene Rubrik Neues von den Alphatieren.
Ja.
Und während Elon Musk uns schon beim letzten Mal ordentlich Futter gegeben hat und es nach wie vor tut, macht plötzlich auch unsere Freundin Elizabeth Holmes wieder von sich reden. Denn nun ist das längst überfällige Urteil wegen Betrugs da. 11 Jahre und 3 Monate soll die überführte Betrügerin ab April 2023 hinter Gitter, weil sie sich 900 Millionen US-Dollar InvestorInnengelder nachweislich erlogen hat. Laut US-Medien kündigte sie aber bereits an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Sicherlich hat die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes auch etwas damit zu tun.
Gibt's eigentlich den Begriff der taktischen Schwangerschaft? Wenn nicht, hiermit ist das Urheberrecht beantragt. Aber ich meine, fällt es nur mir auf, dass immer, wenn es ernst wird, bekommt die Gute ein Kind.
Ja, aber wie sie ja selbst gesagt hat, sie ist viel zu hübsch für den Knast.
Ja, das stimmt.
Was hat sie nochmal gesagt?
Ja, I'm too pretty for jail, glaube ich. Oder ja. They don't put pretty people like me in jail, irgendwie sowas.
Ja, und ich glaube, das natürlich nicht. Wozu die monatelange Verhandlung?
Ja.
Sie ist zu hübsch für den Knast.
Aber ich würde mich ja echt mal, also es würde mich schon interessieren, ob die Kinder dann erstmal mit ins Gefängnis kommen oder, na, die haben ja auch einen Vater.
Es gibt Eltern-Kind-Büros in Unternehmen, gibt es bestimmt auch Eltern-Kind-Zellen im Knast.
Ja.
Ne?
Ja.
Und die sind dann ganz pretty. Aber kommen wir nun zum heutigen Thema und damit auch zu unserem heutigen Gast. Wir haben uns nämlich einen Kenner rangeholt, der uns im Laufe der Folge tatkräftig mit seiner Expertise unterstützen wird. Es ist Falk Stern. Falk ist Experte für IT-Infrastruktur und hat sein Wissen schon bei Unternehmen wie Xing, Good Games und mobile.de zum Einsatz gebracht, um nur einige wenige zu nennen. Ja, aber Falk, mal ganz doof gefragt. Könnte ich dich rein theoretisch bei Wetten, dass mit einer Saalwette ins Rennen schicken, bei der du behauptest, Serverteile mit verbundenen Augen zu erkennen, und zwar indem du nur an ihnen riechst?
Nein, ich glaube nicht. Weil sie riechen nachher alle elektrisch und fühlen vielleicht, riechen nein.
Ja, Falk, ich kenne dich ja schon tatsächlich länger, als ich meine Kinder kenne. Ich glaube, das war so zur Einführung des Euros, als ich bei mobile.de angefangen habe und du warst schon da.
Ja, oh Gott, das war 2000 irgendwas, 2001, 2002 oder so.
2001 war das.
Und da war mobile noch im Startup-Modus. Da haben wir angefangen mit, ich glaube, einer Handvoll Servern und waren irgendwie 3-4 Jahre später bei 1200 oder sowas.
Ja, das war echt Wahnsinn. Und also ich war ja super beeindruckt. Also ich war ja damals sehr jung, weil ich ja das Studium gar nicht so richtig fertig gemacht habe. Und du bist ja noch ein bisschen jünger als ich sogar. Und ich war völlig fasziniert. Wir hatten damals alle auf Linux gearbeitet. Ich glaube, Debian hatten wir. Wenn man so auf der Kommandozeile da unterwegs ist, dann kann man so zu jedem Befehl, den man da eingibt, auch so einen Hilfetext sich anzeigen lassen in der Kommandozeile, wenn man MAN, also MAN für Manual und dann den Befehlsnamen eingibt. Und Falk, ich habe dich das nie machen sehen. Also ich hatte das Gefühl, du kannst einfach jede Manpage komplett auswendig.
Nein, ich habe oft und viele Manpages und Dokumentationen gelesen. Also das ist dann einfach die Übung irgendwann.
Ja, aber die Übung schon mit irgendwie, weiß ich nicht, 20 zu haben, fand ich doch sehr beeindruckend.
Also gerade als Sysadmin machst du ja andere Dinge als der normale Programmierer. Also wir haben ja damals als Sysadmins noch nicht wirklich viel programmiert, so das bisschen Perl hin und her, aber wir haben ja eigentlich in der Kommandozeile gelebt. Das war ja täglich Doing. Und ich sag mal, was die Kollegen Entwickler an APIs und Frameworks kannten und kennen, das musst du ja irgendwann auch nicht mehr nachgucken. Und ja, so ist es halt mit CLI-Befehlen.
Ja. Aber ich war echt immer gerne, auch im Admin-Büro, da war immer gute Stimmung. Ja, nach mobile.de haben sich unsere beruflichen Wege getrennt, aber wir haben uns zum Glück ja nicht aus den Augen verloren. Und so ein paar ähnliche Lebensstationen haben wir ja auch gehabt, wie zum Beispiel jetzt Kind, Camper, Haustier.
Gatecamper, Haustiere, ja genau.
Was für ein schöner Dreiklang.
Genau.
Auf jeden Fall danke auch an dich, Katrin. Das sind natürlich Fakten, die so nicht auf LinkedIn stehen. Auf jeden Fall kennen wir Falk jetzt ein bisschen besser. So, aber kommen wir nun zur fast schon traditionellen Einstiegsfrage, mit der wir uns mal so langsam unserem heutigen Thema zuwenden wollen. Deshalb, Katrin, Falk, könnt ihr euch noch an den April 1986 erinnern? Ich glaube, du, Katrin, lass mich mal kurz überlegen, du müsstest meinen Berechnungen zufolge vierte Klasse ungefähr.
Oh, okay. Du machst mich echt immer älter, ne? Immer machst du mich älter. Ich bin 84 eingeschult worden. Und ich glaube, ich war dann in der zweiten Klasse.
Okay. Ja. Mehr Kulpa.
Ja, aber so richtig Hobbys hatte ich da auch noch nicht, ne?
War bei mir auch, muss erste Klasse gewesen sein oder sowas.
Also ja, halt so nach der Schule verabreden und irgendwie in den Feldern spielen, Richtung Rodelberg da hinten, weißt du?
Okay, aber ich dachte mit meiner Info April 1986 ist es schon so ein bisschen obvious, worauf ich hinaus will. Was war denn da?
Frühling.
Ja, okay. Also, Tschernobyl. Schon mal gehört?
Stimmt.
Wir durften nicht mehr raus und nicht mehr im Wald spielen.
Ja, und nicht in die Sandkisten und so.
Genau. Ja, und irgendwas, also zu meiner Schande, ich kann mich überhaupt nicht, also ich kann mich an die Zeit erinnern, aber ich kann mich nicht an Tschernobyl erinnern. Also von wegen hier nicht rausgehen, keine Milch trinken, keinen Salat essen. Mhm. Völlig an mir vorbeigegangen. So, aber wie gesagt, 86, April, Ende April, da war das Unglück von Tschernobyl. Und ich gebe zu, der Vergleich mit dem heutigen Thema mag beim ersten Hören nicht ganz obvious sein, möglicherweise sogar ein bisschen hart, aber als Vergleichsbasis dachte ich, passt es ganz gut, denn Tschernobyl war zweifellos etwas, das ja einem Super-GAU glich und was für die zivile Bevölkerung eine Nuklearkatastrophe ist, ist für die digitale Welt der Zusammenbruch von IT-Infrastruktur, allen voran Rechenzentren.
Ja, ja, da hinkt auch der Vergleich gar nicht so sehr, ne? Denn Rechenzentren bilden ja, wie Kernkraftwerke zumindest die längste Zeit, die Basis für so eine relevante Infrastruktur. Und während die einen elektrische Energie erzeugen, ohne die wir als moderne Gesellschaft nicht leben können, sichern die anderen den reibungslosen Betrieb IT-basierter Dienste ab, deren Fehler sich unmittelbar in unseren Alltag bemerkbar machen würden. Ich habe gelesen, dass alleine in Deutschland pro Jahr 8 Milliarden Euro in Bau, Modernisierung und IT von Rechenzentren investiert werden. Das ist echt schon enorm und ja, ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette.
Mhm.
Ja, und umso fataler ist es ja, wenn genau diese tragenden Säulen der Digitalisierung Schaden nehmen. Womit wir auch eben beim Thema der heutigen Folge wären. Was passiert eigentlich, wenn Rechenzentren ausfallen durch Manipulation, Angriffe oder auch menschliches Versagen? Beziehungsweise, wie angreifbar sind Rechenzentren eigentlich und wie groß muss der Schaden sein, damit wir als Otto-Normalmensch merken, was nicht stimmt. Denn wenn ein Rechenzentrum ausfällt, hat dies durchaus weitreichendere Konsequenzen, als dass nur meine von da gehostete Webseite jetzt nicht mehr erreichbar ist. Diese und weitere Fragen wollen wir heute mit Falks Unterstützung auf den Grund gehen.
Ja, und zu Beginn wäre es ganz gut, wenn du, Falk, einmal erklären könntest, was ein Rechenzentrum eigentlich ist, beziehungsweise was es nicht ist. Ich bin mir nämlich sicher, viele haben ein eher diffuses Bild, Stichwort Cloud. Umso besser, wenn wir hier erstmal Klarheit schaffen.
Ich versuche das mal. Also auch die Cloud findet ja in so einem Rechenzentrum statt. Rechenzentren gibt's eigentlich in jeder beliebigen Größe. Das fängt irgendwie beim kleinen Serverraum irgendwie an, der halt, wo die Telefonanlage steht, dieses komische brummende Ding, wo man immer mal die Bänder wechseln muss, wenn man so ein kleines Büro hat. Das geht über, ich sag mal, eine Lagerhalle, wo irgendwie so ein bisschen Zeug drin steht, eine bessere. Dann zu irgendwelchen großen, mit Hochsicherheitsschleusen gesicherten Hallen mit Notstromversorgung und ähnlichem. Aber das ist eigentlich dann da, wo das Internet wohnt. Diese Rechenzentren kommen halt so ein bisschen Historie aus der Großrechnerzeit, wo sich noch nicht jeder einen eigenen Computer leisten konnte oder nicht jede Firma oder jeder einen Computer auf dem Schreibtisch hatte, sondern wo es den Computer gab, der dann in dem Rechenzentrum stand. Und da hingen dann ganz viele Terminals dran und alle haben auf dem Computer gearbeitet. Heute sind das irgendwie ganz, ganz viele. Das Terminal ist ein Webbrowser geworden, aber ist irgendwie ein bisschen wie früher. Wir arbeiten alle mit unserem Webbrowser und das Gerechne findet irgendwo statt, nur nicht auf unserem Rechner, sondern halt tatsächlich im Rechenzentrum.
Okay. Der Ecoverband der Internetwirtschaft e.V. hat in einem 2018 erschienenen Paper mit dem Titel Bedeutung digitaler Infrastrukturen in Deutschland den sozioökonomischen Impact von Rechenzentren im internationalen Wettbewerb herausgearbeitet. Darin heißt es unter anderem, Rechenzentren sind neben den Breitbandanschlüssen, dem Internet-Backbone und den internationalen Internet-Austauschknoten zentraler Baustein der digitalen Infrastruktur. Und an anderer Stelle heißt es, nur wer über leistungsfähige Rechenzentren verfügt, kann die Digitalisierung mitgestalten und wird von ihren Vorteilen profitieren. Rechenzentren sind eine Basisinfrastruktur für viele neue Technologien und Anwendungen. Und ohne leistungsfähige Rechenzentren können diese eben nicht entwickelt und bereitgestellt oder nicht in der erforderlichen Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden. Falk, gehst du da grundsätzlich mit bei solchen Äußerungen oder gehst du sogar noch einen Schritt weiter?
Ich gehe da mit und ich glaube, ein großer Punkt ist tatsächlich dieser wettbewerbsfähige Preis, weil was so ein Rechenzentrum verbraucht, ist Strom. Und den braucht es nicht nur für die Computer, sondern die Computer werden warm. Also was ein Computer macht, ist, der wandelt Dinge in Wärme um. Also der wandelt Strom in Wärme um, während er rechnet. Und wenn ich ganz viele Computer habe auf einem Haufen, dann wird das ganz schnell ganz warm. Also brauche ich eine Klimaanlage, um das da wieder runterzukühlen. Ich brauche ein bisschen Licht, ein bisschen Zutrittsanlage und so weiter. Aber der meiste Strom geht halt tatsächlich für die Klimaanlage drauf. Da gibt es so einen PUE-Faktor, Power Usage Efficiency. Der gibt an, wie viel Strom ich für Compute plus Klima aufwende, also im Vergleich aufwende. Das heißt, wenn ich so ein, ich will immer so ein PUE von 1,0 haben. Das heißt, alles, was ich an Strom für Rechenleistung reinhaue und da genauso viel Strom brauche ich auch, um das wieder runterzukühlen. Wir liegen meistens so bei 1,2, 1,4. So 1,0 sind die ganz effizienten Rechenzentren, die gerade eine Facebook, eine Microsoft und eine Google bauen. Und Strom ist tatsächlich ein großer Faktor bei dem Ganzen.
Ja, umso schwerwiegender ist ja der Schaden dann im Fall eines Brandes. Letztes Jahr hat das Rechenzentrum von OVH in Straßburg gebrannt. Und ich nenne mal ein paar Zahlen, um das Ausmaß dieses Großbrandes zu verstehen. Auf über 10.000 Servern waren Dienste und Daten von über 65.000 Kunden gespeichert. Und der Net-Analyst Netcraft erfasste direkt nach dem Feuer und dem Not-Shutdown Ausfälle von mehr als 3,5 Millionen Webseiten und fast einer halben Million Domains. Und das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen finanzieller Art. 2,9 Millionen Euro sind durch entgangene Einnahmen aufgelaufen. Und dann kommen noch mal dazu 5,2 Millionen an Kompensationen, die zur Verfügung gestellt werden mussten, um die Kunden für abrechenbare Leistungen zu entschädigen, die nicht geliefert werden konnten. Das ist echt eine Katastrophe, ne?
Und ich wette, Falk, das löst bei dir bestimmt sowas wie Phantomschmerz aus, oder?
Ah, so ein bisschen, ja. Also, es ist natürlich immer. Ist natürlich immer Wahnsinn, wenn man sieht, was da so in Brand gerät. Andererseits muss man auch mal gucken, womit so eine UVH geworben hat, ne? Die haben damit geworben, dass sie das günstigste Rechenzentrum irgendwie die günstigsten Bereitsteller von Rechenleistung sind. Und das schlägt sich dann natürlich auch im Data Center Design nieder, ne? Da sind halt irgendwie Trennwände aus Sperrholz, diverse andere Fehler, also die Batterien waren halt ganz unten, die sind ja warm geworden und haben dann in der Mitte so einen Schacht in Brand gesetzt. Und dadurch hast du natürlich plötzlich einen Kamineffekt, der dir alles mögliche andere wegkokelt. So, dafür waren sie halt günstig.
Ja, aber ich wette, die Katastrophe in Straßburg wäre doch definitiv kleiner ausgefallen, wenn es einen Notfallplan gegeben hätte. Und das führt mich zu der Frage, wie sieht eigentlich so ein Notfallprotokoll aus? Also welche Punkte müssen da abgearbeitet werden? Und kann man sich in so einer Situation, die ja eine Stresssituation ist, kann man sich da überhaupt strikt daran halten?
Na, das ist so ein bisschen wie Checklisten beim Fliegen. Du willst eigentlich gerade in Stresssituationen, willst du so ein Notfallprotokoll haben. Na, damit du genau gucken kannst, okay, was brennt, wer brennt oder, na, oder welcher Abschnitt brennt. Hat die Löschanlage ausgelöst? Sind die Personen aus dem Gebäude raus, also evakuiert worden? Wen muss ich anrufen? Muss ich eine Feuerwehr anrufen? Habe ich eine Werksfeuerwehr oder ähnliches? So große Data-Center-Betreiber haben irgendwie eigenes Löschsystem. Und da will ich tatsächlich genau auf so ein Protokoll gucken, okay, sind irgendwie die Menschen, die da arbeiten, in Sicherheit? Und dann muss ich halt gucken, okay, was habe ich an Verlust, was habe ich an Servern verloren, was habe ich möglicherweise an Daten verloren, weil halt auch die Backup-Systeme im selben Gebäude stehen. Also Dinge, die man auch nicht machen sollte. Also gerade wenn ich einen hochverfügbaren Dienst anbieten möchte, ob das jetzt eine Webseite ist wie eine mobil.de, eine Xing oder ähnliches, dann tue ich das nicht aus einem Standort oder aus einem Datacenter heraus, sondern das verteile ich dann über zwei, die nach Möglichkeit 40, 60 Kilometer auseinander liegen.
Ja, ist ja auch blöd, ne, wenn du es in einem hast und einer stolpert da übers Kabel.
Ja. Da muss nur Stromausfall sein. Ich sag mal, irgendwer muss, weiß ich nicht, stolpern und irgendwie am falschen Hebel hängen bleiben. Und dann ist zumindest in deiner Zelle oder in deinem Abschnitt irgendwie das Licht aus und die Server aus. Das kann relativ schnell mal passieren.
Ich kenne das. Weißt du, ich bleibe am Tag ungefähr 8-mal mit meinem Ärmel in der Türklinke hängen.
Genau, sowas. Na, also sollte man nicht irgendwie eine Hauptverteilung machen, weil dann gibt es irgendwie fiese Lichtbögen und alles, aber na, da geht tatsächlich ordentlich viel Strom durch.
Ja, aber ja, du hast es ja eben schon gerade kurz gesagt, Isa. Also wie ist das denn mit dem psychischen Stress? Also wie gehst du mit der Angst um, dass ja jederzeit irgendwas passieren könnte? Du hast ja auch wahnsinnig viel Verantwortung als Admin. Ja, oder hast du da bisher noch nicht so drüber nachgedacht?
Naja, doch, natürlich. Den Stress habe ich ja, weil ich sag mal, die Seite muss ja, ne, Webseite muss oben bleiben. Sonst verdient die Firma kein Geld, kann mein Gehalt nicht zahlen und so weiter. Und der Stress ist dann halt tatsächlich zu gucken, was sind denn annehmbare, also was sind Ausfälle, die wir annehmen und wie können wir die kompensieren? So. Ne, eine Site fällt aus, okay, stellst einen zweiten daneben. Ein Server fällt aus, stellst einen zweiten daneben. Na, du baust dir halt so lange Redundanzen, bis irgendwie eine komplette Site ausfallen kann und dann läuft eigentlich auch alles weiter. Da gibt's so gewisse Systeme, da denen muss man dann so ein bisschen Hand anlegen, wenn sowas umfällt, aber dafür sollte man halt einen Notfallplan haben. Empfiehlt dir ja das BSI auch immer wieder so, ich glaube BSI 100 oder BSI 200 heißt das Ganze, da bin ich nicht mehr so richtig auf dem laufenden Business Continuity Management. Aber ich sag mal, wenn man so einen Plan, eine Checkliste hat und man dann sieht, okay, da ist was umgefallen, dann gehe ich meinen Plan und meine Checkliste durch. Und das gibt einem halt tatsächlich auch dann die Ruhe.
Ja, das klingt echt total gechillt, was du da erzählst. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Vielleicht wäre dann auch Admin nicht der richtige Job. Ja,
Das
vielleicht.
könnte sein,
Ja.
ja. Also brauchst als Admin brauchst eine gewisse Grundruhe, wenn irgendwas explodiert, weil ansonsten bist du ständig unter Feuer.
Ja, aber trotzdem sollte man diese ganzen psychischen Herausforderungen auf jeden Fall nicht unter den Tisch kehren. Weil gerade ja so im Maschinenraum kann es dann auch hektisch werden. Ja, und es ist ja eben immer eine gewisse Gefahrenpotenzial. Es ist ja immer da. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Und eine hatten wir ja schon beschrieben, die Brände.
Ja, und natürlich gibt es ja noch viel mehr, ne? Also, wo Brandgefahr besteht, ist eine Sprinkleranlage nicht weit. Und die kann entweder durch einen Defekt oder durch gezielte Manipulation alles unter Wasser setzen. Und damit hätten wir ein weiteres Risiko benannt. Falk, fallen dir noch weitere Gefahrenquellen ein, außer jetzt Isabel, die mit dem Ärmel irgendwo hängen bleibt? Und du musst dich auch nicht auf die rein physischen Angriffsvektoren beschränken. Also hau alles raus, was dir gerade so einfällt.
Also zum einen, ich glaube, es gibt so gut wie keinen Rechenzentrumsbetreiber mehr, der mit Wasser löscht. Die meisten löschen tatsächlich mit Gas oder ähnlichem. Oder tatsächlich, wenn sie mit Wasser löschen, sehr lokal. Das heißt, es wird nicht das gesamte Rechenzentrum geflutet. Gefahrenquellen, Flugzeug fällt drauf. Gerade weil,
Man kennt es. Ja.
ja, na, viele Rechenzentren sind tatsächlich irgendwo eine Einflugschneise von Flughäfen, ne? So, wenn man sich in Frankfurt mal diese Data Center Alley neben dem Bahnhof anguckt, gibt es ein größeres Zugunglück, weil ein Güterzug entgleist oder irgendwas Ätzendes austritt, dann sind mindestens eine Handvoll Rechenzentren nicht mehr zu betreten.
Das stimmt, hier in Hamburg, am Flughafen sind auch große Rechenzentren, ne?
In Hamburg am Flughafen hast du, ich glaube, da sitzt eine Colt, eine Pironet. Dann gibt es das Airport Center, wo diverse Carrier zusammentreffen. Dann hast du in Hamburg in der Wendenstraße einiges. Da hast du zwar kein Flugzeug, aber da hast du halt irgendwie sowas wie Wasser. Da sind irgendwie ganz viele Fleete in der Nähe. Und wenn da so Wasser hochkommt, dann fängt es an abzusaufen.
Die Wendenstraße ist übrigens der Albtraum eines jeden Fahrschülers. Das ist eine, ja. Die eine der wenigen Straßen in Hamburg, in der 50, aber trotzdem rechts und links geht.
Ja, das stimmt.
Genau.
Das ist mein qualifizierter Beitrag für heute. Bin da mal weg.
Was hast du noch in Gefahr? Du hast natürlich Einbrüche, gibt auch Leute, die schmuggeln sich da rein und gehen dann mit der Drahtschere durch und nehmen irgendwie Computer, Router, irgendwas auch immer mit. Das ist einer Vodafone, glaube ich, irgendwann mal auf die Füße gefallen, als deren Pop in London offline war. Und das hieß ja, wieso, irgendwer hat das Equipment abgeholt.
Scheiße. 3 Minuten später auf eBay. Ja.
Genau, ne? Das war dann halt weg, weil das Zeug ist natürlich auch teuer. Ne? Ja. Wenn ich so große Core-Router habe und so weiter, die kosten nicht 2,50 Mark, da kann man doch gepflegt mal 6 bis 7 Nullen dran machen. Na, aber was haben wir noch? Einbrüche, Naturkatastrophen. Klar, Stromausfall, wenn irgendwo großflächig der Strom ausfällt. Üblicherweise hat so ein Rechenzentrum eine Batterieanlage. Die muss ich auch warten, weil wenn ich das nicht tue, fängt die an überzukochen. Das ist dann nicht schön. Dann kommt als nächste Stufe der Dieselgenerator. Den sollte man auch regelmäßig testen, weil Diesel hat die unangenehme Eigenschaft, der Sprit altert und dann springt der Motor nicht mehr an. Das heißt, ich muss einmal im Jahr irgendwie meine Tanks durchtauschen. Dann habe ich das Problem, ich habe nur Sprit für ein, vielleicht 2 Tage da drin. Ich sollte also einen Belieferungsvertrag mit einem Spritlieferanten haben, sonst ist nach 2 Tagen dunkel. Ist gerade so für Krankenhausrechenzentren ist das interessant, weil ich sag mal, so ein Krankenhaus selber hat zwar Notstromdiesel, aber da läuft ja auch alles über IT, ne? Von der Patientenakte bis zu den ganzen Messkurven und so weiter. Das ist ja nicht mehr wie früher, wo sie mit dem Zettel rumlaufen, sondern ich habe so ein Schiebewägelchen mit Monitor und Tastatur drauf, wo dann die ganzen Daten eingetragen werden. Und wenn das Internet im Krankenhaus nicht geht, ist das ganz fürchterlich, weil die kommen an ihre Daten nicht ran, die kommen an ihre Röntgenbilder nicht mehr dran und. Mhm. Na, und da muss ich halt auch im Zweifel, wenn der Strom ausfällt, muss der Dieselaggregat nicht nur die OPs mit versorgen, sondern auch die Computer, die da stehen.
Also für mich ist ja das Schlimmste wirklich diese Feuerlöschdings, wenn dann mit Gas irgendwas gemacht wird und du dann nicht mehr hast, also das, wie funktioniert das genau? Also ich habe da irgendwie so im Kopf, dass wenn ein Brand ist, dann gibt es da irgendwelches Gas, was eingeleitet wird und du hast irgendwie nur ein paar Sekunden, um dich in Schutzraum zu in so einen Schutzraum zu rennen. Und ja, ich stelle mir so, das ist richtig so Material für einen Albtraum bei mir, dass ich so kopfüber im Rechenzentrum oder in so einem Server-Rack stecke und dann geht der Alarm los und dann muss ich in so einen Raum rennen.
Mhm. Üblicherweise läuft das so, wenn der Sensor, also die Branderkennung, einen Brand erkannt hat und tatsächlich meint, wir müssen jetzt mal Löschgas auslösen überall, dann wird das halt entsprechend ausgelöst. Irgendwo fällt langsam ein Gewicht runter, das 30 Sekunden braucht, bis es die ganzen Hähne von den Gasflaschen abzieht. Im selben Moment, wie das ausgelöst wird, geht eine Druckluftröte an. Die überhört auch keiner. Auch nicht mit Noise-Cancel-Kopfhörern. Das heißt, du hast üblich aber 30 Sekunden von Tröt bis du bist draußen. Wenn jemand am Doppelboden arbeitet, also im Doppelboden arbeitet, wo er nicht so schnell rauskommt, wird diese Löschanlage abgeschaltet. Das heißt, du kannst nicht irgendwie unten im Doppelboden an den Rechnern rumhängen oder an den Kabeln rumzuppeln. Und dann fängt es plötzlich an zu tröten, sondern währenddessen wird halt die Löschanlage üblicherweise abgeschaltet. Weil du keine Chance hast, dann halt von 30 Sekunden rauszukommen. Mhm. Deswegen sollte man, wenn man irgendwo im Rack arbeitet, zumindest so zusehen, dass man seine Sachen beiseite geschmissen kriegt und dann einfach Hackengas gibt. Der Weg nach draußen ist auch immer frei, der darf auch nicht zugestellt werden.
Und ja. Da wäre ja noch eine weitere Gefahrenquelle, wenn der Fluchtweg versperrt ist. Also so ein Kinderwagen einfach da mal rumsteht. Okay, sorry.
Gibt auch Leute, die stellen Kartons in Fluchtweg. Da achten aber die Rechenzentrenbetreiber penibel drauf, dass diese Kartons da wegkommen.
Da habe ich auch schon mal richtig Ärger für gekriegt, weil ich was im Weg stehen lassen habe.
Zu Recht.
Ja, zu Recht.
Ja, genau, weil du hast halt im Zweifelsfall hast du 30 Sekunden, bis du da rauskommst. Und wenn da ein Stapel Kartons irgendwie vor der Tür steht, ist doof.
Ja. Hm. Aber dann hatten wir jetzt noch eine Gefahr, haben wir?
Na?
Die Hacker.
Stimmt, HackerInnen, bitte.
HackerInnen.
Ja, aber die sind ja eigentlich keine Gefahr für so Rechenzentrum. Die sind eher so eine Gefahr für die Server an sich. Also die Dienste, die auf diesen Servern laufen. Und in einem Rechenzentrum stehen ja nicht nur die Server eines Anbieters, sondern im Zweifel auch gerne mal mehrere. Was natürlich hässlich wird, ist, wenn jemand die Gebäudeleittechnik von so einem Rechenzentrum ins Internet hängt oder öffentlich verfügbar macht. Weil dann kann ich nämlich natürlich lustig Strom an- und ausschalten, ich kann die Lüfter rauf und runter fahren. Das kann dann zu lustigen Effekten führen. So, wenn ich so Lüfter mal plötzlich auf Vollgas stelle, kann es durchaus sein, dass mir die Fenster rausfliegen.
Oh Gott.
Weil da ein entsprechender Druck aufgebaut wird.
Ich lerne hier so viel Neues.
Einmal durchlüften ist hier nicht, ne? Aber gut, okay. Ich glaube, wir haben die Gefahrenquellen schon ganz gut gesammelt und katalogisiert. Kommen wir mal auf ein anderes Thema. Lass uns mal über Attacken auf Gaspipelines sprechen in der Ostsee oder Sabotage bei der Deutschen Bahn. Denn spätestens seit diesen Vorkommnissen dürften nun auch die Letzten erkannt haben, kritische Infrastruktur in Deutschland ist verwundbar. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, beziehen sich bei kritischer Infrastruktur bzw. Kritis in Kurzform auf Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatischen Folgen eintreten würden. Dazu zählen unter anderem Energie, Wasser, Gesundheitstransport und Finanzwesen. Auch Informationstechnik und Kommunikation werden aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens als kritisch betrachtet. Das BSI-Gesetz wiederum stellt den rechtlichen Rahmen für alles, was zu diesem speziellen Kritis-Sektor zählt. Oberstes Ziel ist es, den Betrieb der allernotwendigsten Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Dies impliziert ganz grob Sprach- und Datenübertragung sowie Datenspeicherung und Verarbeitung. Rechenzentren als solche werden im Gesetzestext zwar nicht ausgeklammert, aber auch nicht explizit adressiert. Könnte das auf Dauer zu Problemen führen, Falk? Sollte man Rechenzentren als Lebensader, die sie für die IT-Welt nun mal sind, im Zuge dieser gesamten Kritis-Debatte, die ja zurzeit sehr aktiv ist, nicht viel mehr Aufmerksamkeit schenken? Oder würdest du sogar sagen, nee, ist ganz gut so, dass dem nicht so viel Aufmerksamkeit zugewiesen wird, weil dann dadurch rückt es nicht so ins Visier? Wie empfindest du das gerade in dieser gesamten Kritis-Debatte?
Also ich muss ja als Betrieb, der kritische Infrastruktur ist, muss ich ja dem Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik, dem BSI, entsprechende Notfallpläne vorlegen. Na, diese guten Was-passiert-dann-Dinger, also was mache ich, wenn und was habe ich überhaupt an Infrastruktur, die schützenswert ist? Das muss tatsächlich so jeder Internet-Service-Provider, auch die kleinen, sind kritische Infrastrukturen, die müssen halt auch entsprechende Notfallpläne vorlegen. So, das heißt, in diesen Notfallplänen sind Rechenzentren schon mit abgedeckt. Ja, das heißt, ich muss die nicht zwingend explizit erwähnen, aber sag mal, so ein kleiner Wasserversorger muss sich halt Gedanken machen, was passiert denn, wenn bei mir der Strom ausfällt? Was passiert denn mit meinem irgendwie Haus- und Hofrechenzentrum, dass ich irgendwie unten im Büro im Keller habe, wenn mir das Ding voll läuft, weil oben irgendwie ein Wasserrohr gebrochen ist? Und da hat das BSI tatsächlich schon ein Auge drauf.
Okay, interessant. Ja, und ich habe gelesen, dass es aktuell in Deutschland mehr als 3000 Rechenzentren mit mehr als 40 Kilowatt IT-Anschlussleistung gibt. Und hinzu kommen noch 50.000 weitere kleinere IT-Installationen und Rechenzentren. Jetzt mal so diesen deutschen Markt betreffend. Wie sicher sind unsere Rechenzentren?
Ist jetzt nicht gerade wenig, ne?
Nee. 40 Kilowatt hört sich viel an, ist aber gar nicht so viel. Weil wenn man mal guckt, so ein Server, man rechnet übrigens so üblicherweise so pro Server mit 0,5 bis 1 Kilowatt. Das heißt, ich bin irgendwo bei 40 bis 60 Computern. Wenn ich jetzt noch so ein bisschen Storage und Netzwerk dazu stelle, komme ich auf 25, 30 ungefähr. Das sind zwei Schränke voll. Vielleicht drei.
Ja, das ist auch nicht so viel, ne? Mhm.
Aber trotzdem nochmal zu dieser Frage, so aus deiner ganz persönlichen Betrachtungsweise und auf Basis deiner Erfahrung, wie sicher sind unsere Rechenzentren? Das würde mich schon mal interessieren. Auf einer Skala von -10 bis 10.
Das ist immer so ein freundliches, kommt drauf an. Also es sieht immer die Frage, wie viel Sicherheit will ich bezahlen? Ne, es gibt so von irgendwie, da ist eine Etage irgendwo im Büroturm, da stehen Computer drin, es gibt ein bisschen Lüftung und vielleicht eine Brandlöschanlage. Und Zutritt ist, wer halt einen Schlüssel hat, kommt rein. Bis zu, ich muss mich biometrisch am Tor ausweisen, habe eine Vereinzelungsanlage, werde nochmal gewogen, damit ich nichts mit rein und rausnehme. Ich habe eine ständige Begleitung im Rechenzentrum, vom Rechenzentrumsbetreiber. Ich komme nur in meinen abgeschlossenen Bereich, in meinen Cage. Ich habe nicht Zugriff auf Server von anderen, von über bis. Also es gibt in Deutschland genug Hochsicherheitsrechenzentren, die tatsächlich so top of the notch sind, ne? Die also jedem Standard irgendwie Genüge tun.
Von außen sehen die tatsächlich manchmal so aus wie Hochsicherheitsgefängnisse. Also ganz komisch. Ich habe da letztens so eine Bilderstrecke gesehen. Aber so diese kleinen, überschaubaren Rechenzentren, habe ich so das Gefühl, gibt es ja weniger. Und also immer mehr geht halt so in die Cloud rein, also weg vom eigenen Metall hin zum Outsourcing des Serverbetriebs in Richtung Google, Amazon, Microsoft und so weiter. In unserer Folge zur Green IT haben wir ja darüber diskutiert, ob und wie sich so das auf den Energieverbrauch auswirkt. Und jetzt mal die Frage an dich, wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Sind Services, die in der Cloud laufen, an sich sicherer? Und am Ende ist es ja dann doch wieder nur, ja, die Cloud sind die Rechner anderer Leute, oder?
Genau, das ist es tatsächlich, ne? Also wenn ich die Cloud nutze, also wenn ich jetzt zu Amazon oder zu Google oder irgendwas gehe, dann ist das auch nur ein Rechenzentrum. Ich habe halt den Vorteil, ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich meine eigenen Racks dahin stelle, dass ich meinen eigenen oder dass ich meinen Strom da vernünftig hinbringe, dass ich die Computer vernünftig warten kann. Das machen andere Leute für mich. Ich muss halt nur den Dienst obendrauf betreiben. So, und ich glaube, diese Rechenzentren sind genauso sicher wie die entsprechenden Hochsicherheitsrechenzentren von Banken in Frankfurt und ähnliches.
Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass das gerade so diese Cloud-Sachen, wo man dann auch so klicke die Klick über irgendwelche Web-Frontends sich da irgendwas zusammenklickern kann, dass die sogar noch unsicherer sind, als wenn man so seinen eigenen Server hat, wo man sich dann auch mit der Materie beschäftigen muss, wo man sich dann auch mal mit irgendwelchen Firewalls auseinandersetzen muss und nicht klick-klack.
Also da gibt es natürlich irgendwie genug Beispiele von wegen, ja, wir haben irgendwo ein S3-Bucket offen gelassen, ne? Also wir haben unsere Daten irgendwo öffentlich rumliegen lassen oder eine Datenbank ist von außen zugänglich. Ich sag mal, das passiert mir in einem gehosteten, also von mir selbst betriebener Umgebung, passiert mir das eher deutlich seltener, weil ich halt gar nicht die Möglichkeiten dazu habe, dass wenn ich so eine Datenbank anlege, dass die gleich erstmal im Internet hängt. Aber ich sag mal, für die meisten Cloud-Services ist das ja eine Voraussetzung, damit ich mit einem anderen Cloud-Service auf diese Datenbank zugreifen kann.
Aber das bedeutet doch unterm Strich, dass Sicherheit in dem Sinn eigentlich gar kein so gutes Verkaufsargument ist, um dich jetzt in die Cloud zu locken. Dann doch, wie Falk gesagt hat, lieber beim gehosteten, soliden Rechenzentrum um die Ecke.
Das ist halt immer so eine Abwägung zwischen, wie viel operatives Geschäft habe ich denn. Ne? Also du kannst natürlich mit 4-5 Leuten so ein Zoo von 1200 Servern oder 20.000 Servern betreuen. Da musst du aber auch schon ganz genau wissen, was du tust. Und ich sag mal, von diesen Leuten gibt es nicht ganz so viele und sie sind teuer. Und die spare ich mir tatsächlich, wenn ich das in der Cloud mache.
Die Frage ist, spart man da am richtigen Ende?
Das ist halt die Frage. Oder ist es, also du sparst ja nicht wirklich, sondern bezahlst den Cloud-Anbieter dafür, dass er das tut. Und da muss man mal gucken, ob das die richtige Richtung ist. Also du kannst natürlich auch Dienste sicher in der Cloud betreiben. Aber auch da gilt wieder, da musst du halt wissen, was du tust. Genauso, als ob du sie halt on-premise oder in deinem eigenen Datacenter betreibst.
Okay. Aber jetzt nochmal, wir haben sehr, sehr viel Expertise von dir abgegriffen. Das war ja auch unser Ziel. Ich würde trotzdem jetzt nochmal dich gerne fragen, in a nutshell und zum Mitschreiben, worauf muss man sich denn immer gefasst machen, wenn es um Angriffe auf Rechenzentren geht? Also welche Gefahr schwebt immer wie ein Damoklesschwert über einem? Und was ist die richtige Vorsorge, die man erbringen kann? Weil wir haben jetzt schon verschiedenste Aspekte jetzt beleuchtet. Ne? Wir haben jetzt über die Hyperscaler gesprochen, wir haben über Cloud gesprochen, wir haben über kleine Installationen gesprochen, über größere Installationen. Aber was verbindet die alle miteinander? Also was ist so diese Gefahr, diese umgebende Klammer sozusagen, die Klammer der Gefahr, die alle miteinander vereint, auf die man sich einfach gefasst machen muss. Vielleicht haben wir ja ZuhörerInnen, die jetzt überlegen, in deine Richtung zu gehen, Falk. IT-Administration, gib denen noch mal so ein kleines snackable Informationspaket mit an die Hand.
Oh Gott, gegen welche Gefahren muss ich mich in der Cloud oder im Rechenzentrum absichern? Die große Klammer ist, glaube ich, immer Strom. Ich muss genügend Strom und genügend Klimaleistung zur Verfügung haben. So, das ist auch das, was als erstes ausfällt. Entweder der Strom fällt aus oder die Klimaanlage fällt aus. Wenn der Strom ausfällt, ist okay, muss ich nichts tun. Weil es ist ja eh alles aus. Wenn die Klimaanlage ausfällt, kriege ich ein Problem, weil da muss ich plötzlich irgendwie Dinge abschalten, weil alles zu warm wird.
Hast du denn gerade Angst vor einem möglichen Blackout? Ist das möglicherweise das Damoklesschwert, das gerade über dir schwebt?
Nee, in Deutschland tatsächlich nicht. Also unser Stromnetz ist stabil genug. Ab und zu mal ein Stromausfall möglich, aber ein groß angelegter Blackout, den sehe ich tatsächlich nicht. Dafür ist das europäische Netz viel zu stabil und viel zu verwoben, was da tatsächlich großflächig und langfristig das Licht ausgeht.
Und sowieso, wenn es keinen Strom gibt, kann ja eh keiner mehr auf deine Dienste zugreifen.
Aber nur mal als Angebot, ich habe ein paar hochwertige Powerbanks zu Hause. Just call me.
Ich habe ein Wohnmobil mit großer Batterie und Solaranlage.
Das wird dann zum Rechenzentrum umgebaut.
Genau.
Ja, aber mal angenommen, du bekommst so einen Auftrag, ein eigenes Rechenzentrum zu planen. Weder Geld spielt eine Rolle, noch irgendwas. Und es laufen auch hochrelevante Verwaltungsprozesse, sowas wie Steuergelder oder sowas. Und auch namhafte Streamingdienste wollen sich da einbuchen. Wie würdest du das Ganze aufbauen?
Also wenn Geld keine Rolle spielt. Das erste wäre tatsächlich Personal vor Ort. Geschultes, vernünftiges Personal vor Ort und auch genug davon. Weil es fällt immer irgendwas um und irgendwer muss immer mal einen Handgriff erledigen. Und dann geht's weiter, entsprechend Gebäudeflächen großzügig zu planen, so zu planen, dass eine vernünftige Klimatisierung stattfinden kann. Auch gerne mit Außenluftkühlung oder ähnliches. Und dann ganz viel redundante Stromeinführung. Mit am besten noch so Dingern wie Schwungrädern als Netzersatzanlage statt Batterien. Weil ich habe dann so ein 3-4 Tonnen Schwungrad laufen. Also wenn der Strom ausfällt, läuft das Schwungrad halt weiter und produziert Energie. Und dafür brauche ich ja keine Batterien mehr. Und dann kann ich das so lange überbrücken, bis der Diesel anspringt. Wenn das kaputt geht, möchte man dann nicht in der Nähe sein.
Ich habe gehört, da ist eine ganz tolle Immobilie in Traben-Trarbach. Frei an der Mosel. Ich glaube, auch bekannt als der Cyberbunker. Ich glaube, der ist noch verfügbar, Falk.
Nein, danke.
Okay. Aber das ist ja noch so eine Abschlussfrage, die ich so aus persönlichem Interesse hätte. Was ist dieses Bulletproof? Ist nicht jedes Rechenzentrum sehr sicher? Oder ist das einfach nur so ein Buzzword, was die benutzt haben, unser Prinz Olaf?
Dieses Bulletproof ist eigentlich, wir ignorieren mal die Anfragen von Polizei und sonstigen Behörden und lassen das Zeug einfach weiterlaufen, statt es abzuschalten. Oder wir geben es einfach nicht raus.
Ach so.
Das ist Bulletproof Hosting, heißt eigentlich irgendwie, du kannst dir deinen Schmutz hinstellen, es interessiert uns nicht, Hauptsache du gibst uns Geld. Und wenn irgendwas ist, verneinen wir, dass du überhaupt hier bist.
Ja. Klingt irgendwie anders, das Wort. Also,
Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt.
Genau.
Das ist eine bulletproof Antwort.
Ja. In einem bulletproof Podcast.
Ja, genau.
Ja, Falk, ich bin auf jeden Fall um einiges schlauer. Mir war nicht klar, dass es am Ende wirklich um so Basisgeschichten geht wie Strom, mhm. Klima, Lüftung. Ich habe immer gedacht, jetzt schmeißen sie hier, habt ihr schon noch ein bisschen angefangen, mit irgendwelchen Fachbegriffen, Fachalgorithmen, Termini um euch. Aber am Ende ist es so simpel, aber auch umso gefährlicher wahrscheinlich, ne?
Ja, ich hätte auch gedacht, dass das gerade im Rechenzentrum, wenn da so eine DDoS-Attacke läuft, dass man da echt anfängt zu zittern, aber anscheinend nicht.
Wenn in meinem Rechenzentrum was passiert, dann will ich, dass Falk da ist.
Ja, ich auch.
Weil dann.
Naja, als Rechenzentrumbetreiber siehst du von der DDoS-Attacke ja gar nichts. Weil das läuft ja über die Handvoll Leitungen, die da reinkommt. Und höchstens als Dienstbetreiber würde ich bei einer DDoS-Attacke natürlich schon zittern. So, ne, nach dem Motto, okay, da kommt irgendwie ganz viel Schrott, was mache ich denn jetzt? Aber als Rechenzentrumsbetreiber ist mir das relativ egal.
Vielleicht sogar gar nicht schlecht, weil dann kannst du eine höhere Traffic-Rechnung stellen.
Das macht meistens der Provider, das sind wieder andere Leute, die mitspielen. Also. Weil als Rechenzentrumsbetreiber hast du üblicherweise keine eigenen Internetleitungen oder sowas, sondern die werden ja vom Provider da reingelegt.
Ja, stimmt.
Da denken wir jetzt mal drüber nach.
Ja.
Falk, vielen Dank.
Gerne.
Oh. Ja, magst du?
Ja, es war schön.
Kennt euch ja viel länger.
Genau.
Mach du, ich lass dir den Vortritt. Du kennst ihn ja schon länger als deine Kinder.
Ja, und 5-mal so lange wie dich.
Das stimmt.
Ungefähr. Ja, es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich werde mir nochmal irgendwie ein Thema ausdenken. Wir werden dich auf jeden Fall nochmal einladen.
Okay.
Genau.
Und jetzt auch.
An alle Rechenzentrenbetreiber, das ist der Mann, den ihr braucht, wenn ihr Rechenzentren plant. Es ist Falk Stern und vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Bis denn.
Bis dann. Tschüss.